Einerseits möchte ich mich bei Attac Osnabrück zum zweiten Mal bedanken, dass Sie mich wieder eingeladen haben für das neue Buch, das direkt aus dem Alpen hervorgegangen ist. Ich werde gleich mehr dazu sagen. Danke auch euch und Ihnen, dass Sie eine Alternative zum Fußballspiel gewählt habt. Morgen gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Ich werde das Buch im Kloster Bentlage vorstellen. Das heißt, wenn jemand Leute kennen sollte, die heute gern gekommen wären, aber nicht konnten, gäbe es morgen sozusagen noch eine zweite Gelegenheit, morgen um 20 Uhr im Kloster Bentlage. Ja, Daniel hat schon fast alles gesagt. Vielleicht sage ich noch die direkte Herleitung oder den Zusammenhang zwischen den beiden Büchern. Die 50 Vorschläge sind, wie du schon gesagt hast, sehr positiv aufgenommen worden. Sehr viel positiver, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, es wird sehr viel inhaltlichen Widerstand geben. Und nicht nur, dass das unrealistisch sei und das geht doch nicht und das schaffen wir politisch nicht. Ich habe auch gedacht, dass die inhaltliche Kritik sehr, sehr harsch ausfallen wird. Und das war zu meiner Überraschung fast überhaupt nicht der Fall. Selbst die gewagteren Vorschläge wie die Gerechtigkeitsformel 2010, die ich bewusst als Alternative zur Agenda 2010 vorgeschlagen habe, und die etwas anderes beinhaltet, nämlich dass die Spitzeneinkommen maximal das 20-fache betragen dürfen sollen, wie die Mindesteinkommen, die auch gesetzlich festgelegt werden sollen, und dass niemand mehr als 10 Millionen Euro Privateigentum aneignen dürfen soll. Die ist auf sehr, sehr breite Zustimmung gestoßen und kürzlich ist eine Umfrage veröffentlicht worden, dass 81% der CDU-Wählerinnen und Wähler für eine gesetzliche Begrenzung der Einkommen eintritt. Also das ist eine sehr, sehr breit mehrheitsfähige Forderung geworden innerhalb sehr kurzer Zeit. Allerdings ist jeder dieser 50 Vorschläge auf einen großen Widerstand gestoßen. Auch die kleinste, wie die Tobin-Steuer, was nur eine ganz kleine Detailforderung ist innerhalb des sehr breiten Forderungskataloges von Attac, den ich da auch vorgestellt habe und auch von anderen Bewegungen, stößt auf massiven und zentralen Widerstand von denjenigen, die derzeit von der Globalisierung gewinnen und die derzeitigen Gewinner des jetzigen Wirtschaftssystems. Etwas einfacher noch gesagt, das Gewinninteresse transnationaler Konzerne steht jeder auch noch so feinen, hauchfeinen Reformmaßnahmen entgegen. Und sie wehren sich unverschämt und maßlos auch gegen die kleinste Regulierung. Und deshalb habe ich dann ein bisschen tiefer nachzudenken begonnen, welchen Motiven folgen die Marktakteure eigentlich? Wie kommen ihre Interessen zustande? Mit welchen Motiven treten sie auf dem Markt auf? Welche Ziele setzen sie sich? Welche Ziele verfolgen sie? Und vor allem, welche Anreizstrukturen finden sie auf dem Markt vor? So bin ich in einen tieferen Nachdenkprozess eingetreten und bin zu meiner ursprünglichen Berufung, ich habe Geisteswissenschaften studiert und nicht Ökonomie, bin ich da wieder zurückgekommen und das Buch hat sich dann fast von selber geschrieben in sehr kurzer Zeit. Weil ich hatte nicht vor, ein Jahr nachdem ein Buch herausgekommen ist, schon ein nächstes zu schreiben. Also wollte eigentlich eine Verdauungspause einlegen, aber scheinbar waren die 50 Vorschläge eine Zusammenfassung der Vorträge, die ich für Attac und als Attac gemacht habe, aus den sozialen Bewegungen des Nordens und des Südens. Aber dadurch bin ich dann wieder so richtig ins Nachdenken gekommen, was meine eigentliche Berufung ist und so sind dann fast von selbst die neuen Werte für die Wirtschaft geschlüpft. Eine zweite Vorbemerkung, in der Diskussion über die 50 Vorschläge kamen sehr viele Wertargumente, also nicht auf der inhaltlich argumentativen Ebene, sondern Schlagwerte, nenne ich sie. Ja? Also Schlagwerte sind, das ist doch leistungsfeindlich, das vermindert doch den Wohlstand, das ist doch nicht effizient, das verringert doch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Also so Wertargumente, aber die keine sehr reflektierten Wertargumente sind, sondern Schlagwerte, wie ich sie nenne. Und auch deshalb habe ich sozusagen die innere Versuchung verspürt, hier genau hinzuschauen und die herrschenden kapitalistischen Schlagwerte zu entzaubern, zu dekonstruieren, wie man so schön sagt, in ihrer Bedeutung genau hinzuschauen, sie zu zerlegen und dann vielleicht neu zusammenzubauen, was davon brauchbar sein könnte oder mit welcher neuen Bedeutung wir sie beladen könnten und für welche neue Bedeutung von zum Beispiel Leistung oder Erfolg wir streiten könnten. Entsprechend schaut auch das Inhaltsverzeichnis des Buches aus. Die Kapitel lauten Freiheit an erster Stelle. Wirtschaft und Freiheit war mal so ein Zwischentitel, nachdem Milton Friedman Kapitalismus und Freiheit geschrieben hat. Also lange Zeit war mein Hauptinteresse, den neoliberalen und den kapitalistischen Theoretikern den Freiheitsbegriff wieder zu enteignen und neu zu besetzen. Freiheit, Leistung, Erfolg, Wettbewerb, Eigenverantwortung, Chancengleichheit, Wettbewerbsfähigkeit, so lauten die Kapitel, also lauter Ein-Wort-Kapitel. Und aus der Dekonstruktion und der Rekonstruktion der herrschenden kapitalistischen Werte hat sich dann relativ unbeabsichtigt dann ein ganz neues System, eine ganz neue Form des Wirtschaftens ergeben. Einer der vielen dritten Wege, die schon vorgeschlagen worden sind. Also nicht der dritte Weg, das wäre vermessen, sondern ein systemischer Vorschlag. Und das finde ich, ist doch auch ein Verdienst des Buches, dass ich nicht mehr Einzelvorschläge mache, wie man denn verschiedene Symptome, verschiedene Kollateralschäden, die der Kapitalismus, der globale Kapitalismus derzeit zeitigt, wie man die wieder verarzten kann und wie man die abmildern kann, sondern es hat sich dann aus der logischen Dekonstruktion und Rekonstruktion der Werte, die den Wirtschaften zugrunde liegen, hat sich ein ganz neues Konzept, wie wir wirtschaften könnten, ergeben. Und das ich jetzt im Anschluss gerne vorstellen möchte. Das ganze Buch kann ich selbstverständlich nicht zusammenfassen und vorstellen. Ich möchte einen roten Faden anbieten, der sich durch das gesamte Buch zieht und der auch dann direkt und logisch zu diesem dritten Weg führt. Und dieser rote Faden, anhand dessen ich das Buch vorstellen möchte, thematisiert einen fundamentalen Widerspruch zwischen zwei Wertsphären in unserem Leben. Die grundlegende These lautet, dass wir auf dem freien Markt, und bitte immer, wenn ich freier Markt sage, dann verstehen Sie frei unter Anführungszeichen, dass dort ganz andere Werte und Verhaltensweisen nicht nur herrschen und stattfinden, sondern auch, und das ist meine entscheidende Analyse, belohnt werden, nämlich rechtlich belohnt werden und rechtlich angereizt werden, als wir Werte und Verhaltensweisen in unseren alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, in unseren Freundschaftsbeziehungen hochhalten und anstreben. Das ist ein radikaler Wertwiderspruch und das ist aus meiner Sicht sehr überdenkenswert, weil die Werte sind doch so etwas wie der Leitfaden, die Leitorientierung im Leben eines Menschen. Man kann sich das vorstellen wie einen Leitstern. Wenn man einen Leitstern hat, dann hat das Leben, das Handeln eine Richtung, einen Sinn. Sinn heißt in den romanischen Sprachen nur eine Richtung. Das heißt, wenn ich einen Leitstern habe, dann kann ich mein Handeln danach ausrichten und mir danach Ziele setzen und dann kann ich schlüssig handeln. Wenn aber die Leitsterne sich im Leben diametral einander widersprechen, einer nach Norden zeigt und der andere nach Süden, dann geraten wir in sehr peinliche Widersprüche. Und das ist der rote Faden, der sich durch dieses Buch zieht. Ich schlage vor, dass wir uns doch auf einen Leitstern einigen sollten, nämlich der, den wir in unseren gelingenden sozialen Beziehungen folgen. Das ist ein sehr einfacher Gedanke. Wenn wir uns fragen, welche Verhaltensformen, welche Werte lassen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen, dann kommen die meisten Menschen darin überein, dass die Beziehungen dann gelingen, wenn wir einander helfen, wenn wir uns solidarisch verhalten, wenn wir einander empathisch zuhören, wenn wir die Bedürfnisse der jeweils anderen auch genauso ernst nehmen wie die eigenen Bedürfnisse. Dann gelingen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, dann fühlen wir uns wohl und daraus folgt auch menschliches Glücklichsein. Das ist auch jetzt neurobiologisch erwiesen. Nicht nur, wir wissen es eher mit Hausverstand, aber jetzt ist auch neurobiologisch erwiesen, dass nichts Menschen stärker motiviert als eben das Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen. Durch Kooperation, durch das gegenseitige zuteilwerden lassen von Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Wer möchte, kann es auch einfach Liebe nennen. Ja, und auf dem Markt, das ist die entscheidende Analyse, werden genau diese Erfolgsfaktoren zwischenmenschlicher Beziehungen nicht nur nicht belohnt, sondern sogar bestraft. All diese Verhaltensformen werden auf dem Markt regelrecht abgeheizt. Dort setzt sich nicht der rücksichtsvollere und der achtsamere durch, sondern es setzt sich der rücksichtslosere und der skrupellosere setzt sich durch. Der egoistische Ellbogenkämpfer, der auf den eigenen Vorteil achtet und nicht auf das Wohl aller und der auf den eigenen Unternehmensgewinn achtet. Das genaue Gegenteil. Einem Freund oder einer Freundin helfe ich jederzeit sehr gerne und selbstverständlich. Einem Konkurrenten oder einer Konkurrentin helfe ich aus Prinzip nicht. Einem Freund oder einer Freundin lasse ich jederzeit auch mal den Vortritt. Wenn ich das einem Konkurrenten oder einer Konkurrentin den Vortritt ließe, dann würde ich für verrückt erklärt. Wenn ein Freund oder eine Freundin verzweifelt ist und meinen Trost sucht, dann spende ich den sehr gerne und lege schnell mal meinen Arm um ihre oder seine Schulter. Auf dem Markt wäre das absurd. Mitfühlen könnte man sagen, und mitfühlen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen, ist schlecht fürs Geschäft, könnte man zuspitzen. Und dieser Widerspruch zwischen unseren Wertsphären, der ist nicht nur hochgradig peinlich, sondern der macht uns auch krank, weil er uns innerlich spaltet, sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft. Es geht nicht, dass wir am Vormittag ganz andere Werte hochhalten und Verhaltensformen belohnen und anstreben als am Abend. Die Rede von den sogenannten europäischen Werten, unser höchstes Kulturgut in Europa, ist peinlich, wenn diese Werte am Vormittag ganz anders ausschauen als am Abend. Wir können uns schlecht untertags als Konkurrenzgegner betrachten und versuchen, einander auszuschalten, wenn es auch nur ökonomisch materiell ist, und dann am Abend plötzlich auf das Gegenteil umschalten, nämlich auf Fürsorge, auf Mitmenschlichkeit und auf Solidarität. Dieser Wertwiderspruch, dieser Widerspruch zwischen den beiden Wertsphären, der spaltet uns und der macht uns krank. Es kann nur eine Ethik geben, hat der österreichische Kardinal gesagt. Hier stimme ich ihm zu, hier zitiere ich ihm zustimmend. Später folgt ein Zitat, wo ich ihn nicht mehr unterstütze. Aber hier finde ich es richtig, es soll nur einen Leitstern geben und die Leitsterne sollen sich nicht widersprechen. Wenn es zwei unterschiedliche Wertsphären gibt, dann färben die Werte der einen Sphäre zwangsläufig auf die andere Sphäre ab. Und genau das passiert seit mindestens 25 Jahren, wenn nicht seit 250 Jahren. Die kapitalistischen Werte, die ökonomischen Werte färben auf alle anderen Lebensbereiche ab. Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche schreitet voran. Der kapitalistische Charakter formt den Gesellschaftscharakter. Das ist ein Wort von Erich Fromm. Erich Fromm hat auch gesagt, es ist pervers, dass eine gesunde Wirtschaft, und er meint ein kapitalistisches Wirtschaften, nur um den Preis kranker Menschen möglich ist. Das ist ein wörtliches Zitat von Erich Fromm. Die Systemwirkung, dass sich der Egoistischere durchsetzt, ist ein fataler Fehlanreiz. Und dieser Anreiz wird aber rechtlich gesetzt durch die Gesetze und die Institutionen der Wirtschaftspolitik. Er wird ganz bewusst, formal, politisch, rechtlich, schlussendlich sogar demokratisch unter Anführungsstrichen gesetzt. Auf dem freien Markt gilt es als effizient und rational, wenn ich meinen eigenen Vorteil gegen andere durchsetze, auf Kosten anderer durchsetze. Dafür werde ich belohnt, dazu werde ich rechtlich angereizt. Der freie Markt ist aber allein schon deshalb ein freier Markt, weil die Freiwilligkeit der Teilnahme auf dem Markt sehr unterschiedlich ist. Sehr viele Menschen nehmen nicht aus freien Stücken und ganz freiwillig an den Tauschbeziehungen des Marktes teil, sondern die Mehrheit ist dazu gezwungen. Die Mehrheit ist dazu gezwungen, die eigene Arbeitskraft einzutauschen gegen Geld oder andere Waren. Die Mehrheit ist gezwungen, täglich Nahrungsmittel einzutauschen gegen andere Güter. Die Mehrheit ist gezwungen, eine Wohnung anzumieten oder zu kaufen. Wir können uns nicht frei entscheiden, ob wir unsere Arbeitskraft verkaufen oder nicht, ob wir heute essen oder nicht, ob wir eine Wohnung anmieten oder nicht. Und hier ist auch der Hund begraben, weil wenn der Grad der Freiwilligkeit, der Teilnahme an den Marktbeziehungen, wenn der unterschiedlich ist, wenn eine Tauschpartei weniger freiwillig teilnimmt als eine andere Tauschpartei, dann entsteht ein Machtgefälle. Dann gibt es immer eine Partei, eine Tauschpartei, die mächtiger ist als die andere. Das ist der Regelfall auf dem freien Markt. Und die Rationalität des freien Marktes erlaubt der mächtigeren Partei, aus ihrem Machtvorsprung, aus diesem Machtgefälle einen Vorteil zu ziehen auf Kosten der schwächeren, der weniger mächtigen Partei. Das gilt nicht nur zwischen Konkurrenten und Konkurrentinnen, das gilt ganz allgemein zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, Tauschpartnern, Tauschpartnerinnen, zwischen vermietenden und mietenden Menschen, zwischen kreditgebenden und kreditnehmenden Menschen, zwischen globalen Konzernen und ihren Hunderttausenden von Zulieferbetrieben. In der großen Mehrheit dieser angeblich freiwilligen und freien Tauschbeziehungen herrscht ein Machtgefälle, in dem sich der Stärkere auf Kosten des Schwächeren durchsetzen kann. Und das hat, das ist nicht erst meine Analyse, das haben viele andere schon vor mir gedacht, das hat mit Freiheit sehr wenig zu tun. Heute wird der, der sich maßlos nimmt, der wird noch dazu gegeben und mehr gegeben als dem, der sich rücksichtsvoller verhält und vielleicht großzügig etwas gibt. Ich frage mich, ob es etwas mit Leistung zu tun hat, wenn dem, der schon hat, noch gegeben wird und dem, der sich anstrengt, oft gar nichts für den gar nichts übrig bleibt. Die erste Million ist heute mit großem Abstand die schwerste. Die meisten schaffen im ganzen Leben lang gar keine Million, obwohl sie sich wahnsinnig anstrengen, obwohl sie wahnsinnig viel leisten. Hat hier drinnen jemand eine Million? Die meisten schaffen es nie. Auch in den USA schaffen die allermeisten nie eine Million. Die zweite Million ist schon leichter. Die Leistung, die für die 101. Million nötig ist, die spürt man fast gar nicht mehr. Und wer 1.000 Millionen hat, der muss täglich 230.000 Euro ausgeben, um nicht reicher zu werden. Das nennen wir heute Leistungsgesellschaft, weil wir Leistung mit Macht verwechseln. Die bestbezahlten Manager in den USA verdienen heute 4.000 Millionen Euro oder Dollar, 4.000 Millionen Dollar, also 4 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ihr Jahreseinkommen. Für welche Leistung? Für die Leistung, dass sie das Geld derer, die schon das meiste Geld haben, schneller vermehren, als das Geld aller anderen vermehrt wird. Man könnte auch sagen, ihre Leistung besteht darin, die gesellschaftliche Ungleichheit zu erhöhen. Oder nach neuesten neurobiologischen wissenschaftlichen Erkenntnissen besteht ihre Leistung darin, das innergesellschaftliche Aggressions- und Gewaltpotenzial zu erhöhen. Warum? Weil Menschen die Zunahme von Ungleichheit bei Überschreitung einer Schwelle, bei Überschreitung einer Grenze, als Bedrohung, als Gefahr für das Gemeinwesen wahrnehmen und deshalb mit Stress reagieren und aufgrund dieses wachsenden Stresses dann Aggressionen entwickeln. Das ist neurobiologisch erwiesen. Es sagt auch der Hausverstand, aber jetzt wissen es wir auch von der wissenschaftlichen Seite. Der bestbezahlte deutsche Manager, Wendelin Wiedeking von Porsche, verdient 60 Millionen Euro pro Jahr für die Leistung, dass er die umweltschädlichsten Autos, die in der EU produziert werden, effizient herstellt. Und dass er über die Bild-Zeitung wörtlich der europäischen Gesellschaft den Wirtschaftskrieg erklärt, wenn die europäische Gesellschaft ihn dazu zwingen möchte, dass er etwas weniger umweltschädliche Porsche-Autos herstellt. Nokia nimmt 60 Millionen Euro, so viel wie der Wiedeking in einem Jahr verdient, für den Standort Bochum, den es nach wenigen Jahren wieder schließt und 4.000 Arbeitslose in Summe produziert. Ein Standort, der profitabel war, der Profit abgeworfen hat, aber zu wenig Profit. Auch einem Konzern, der in dem Jahr der Schließung dieses Standorts einen Rekordprofit erzielt hat, einen um 2/3 höheren Gewinn als im Jahr davor. Die Belohnung für den Vorstandsvorsitzenden von Nokia war übrigens, dass er im darauffolgenden Jahr das Doppelte verdient hat, wie in dem Jahr, in dem er die Schließung dieses Standortes entschieden hat. Das war seine Leistung. Nokia ist ein spektakuläres Beispiel, aber ich glaube, das lehrreichere Beispiel ist der größte Konzern der Welt. Der größte Konzern der Welt ist Walmart. Walmart ist ein Einzelhandelsriese in den USA. Und wie ist Walmart zum größten Konzern der Welt geworden? Durch systematisches Lohndumping, durch systematisches Sozialdumping, durch systematische Geschlechterdiskriminierung. Derzeit klagen gerade 1,5 Millionen Frauen vor Gericht Walmart auf geschlechtliche Diskriminierung. Und indem Walmart Dutzende von Tausend von selbstständigen Einzelhandelsgeschäften in den Ruin gedumpt hat. So muss man das formulieren. Wer hat, dem wird gegeben, das ist die These. Nicht nur Nokia wird von der Allgemeinheit beschenkt mit 60 Millionen, Walmart wird von der Allgemeinheit mit 1,5 Milliarden Dollar beschenkt, jedes Jahr. Wie das? Indem die Beschäftigten bei Walmart so wenig verdienen, dass sie sich oft nicht einmal eine Wohnung leisten können, nicht einmal regelmäßiges Essen leisten können und viele können sich die Krankenversicherung für die eigenen Kinder nicht leisten. Das heißt, aus dem allgemeinen Steuertopf müssen die Kinder der Armen, die bei Walmart beschäftigt sind, krankenversichert werden. Sie beziehen Essensmarken und Wohnbeihilfen aus dem allgemeinen Steuertopf. Wer hat es denn wird gegeben? Das ist die These. Das ist ein rechtlicher Anreizmechanismus und der ist 250 Jahre jung. Den gibt es nicht schon immer, sondern den gibt es erst seit einem sehr kleinen historischen Zeitfenster. Und der erste, der diesen Anreiz prominent legitimiert hat, war auch gleichzeitig der erste Nationalökonom. Das war der Adam Smith. Adam Smith hat wörtlich gesagt, nicht vom Wohlwollen des Bäckers, des Metzgers und des Brauers erwarten wir unsere tägliche Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihr eigenes Interesse verfolgen. Tägliche Mahlzeit ist eine Metapher für das allgemeine Wohl. Und der Adam Smith hat das Paradox legitimiert, dass jeder seinem Egoismus frönen soll, jeder Gewinn anstreben soll und die unsichtbare Hand des Marktes führt dann die Egoismen aller auf wundersame Weise zusammen zum größtmöglichen Wohl aller. Ja, das ist ein Paradoxon. Wenn sich alle egoistisch verhalten, geht es allen gut. Aber seit 250 Jahren haben wir das eingeübt und haben das in rechtliche Weichenstellungen und Anreizstrukturen gegossen. Adam Smith war allerdings kein Einfallspinsel, er war ein sehr intelligenter Mann. Er hat auch sehr viel über Ethik und Gefühle geschrieben. Und darum ist es wichtig, die historische Situation, innerhalb derer Adam Smith das formuliert hat, zu betrachten und zu vergleichen mit der heutigen, mit der Gegenwartssituation. Da gibt es zwei ganz wesentliche Unterschiede. Der erste wesentliche Unterschied ist, dass es zur Zeit von Adam Smith noch keine funktionierenden Demokratien gegeben hat. Es war das Zeitalter der anbrechenden Aufklärung. Das Städtebürgertum war dabei, sich selbstständig zu machen. Und Adam Smith hat das wirtschaftliche Selbstständigmachen als gutes Vehikel erkannt, damit sie auch politisch möglich werden. Damit sie auch im liberalen Sinne und nicht im neoliberalen Sinne ihre politischen Freiheiten erkämpfen und erstreiten. Und dafür war eben die wirtschaftliche Selbstständigkeit ein probates Vehikel. Zweitens waren zur Zeit von Adam Smith die allermeisten Unternehmen, Mikro-, Mini- und Zwutschkal-Unternehmen, sagen wir in Österreich, und da waren die arbeitgebende Person und die arbeitnehmende Person und die besitzende Person, die Eigentümerin des Unternehmens, waren in aller Regel eine Personalunion, ein Personenunternehmen, und Freiheit und Verantwortung waren in einer Person vereint. Beide Situationen sind heute nicht mehr. Heute ist die Demokratie, wenn auch mittlerweile oft nur noch formal, in der westlichen Hemisphäre durchgesetzt. Die politischen Grundfreiheiten stehen der Verfassung, unabhängig davon, wie viel sie wert sind und gelten. Und wir brauchen aber jedenfalls heute nicht mehr die wirtschaftliche Freiheit als Vehikel, um die politischen Grundfreiheiten durchzusetzen. Im Gegenteil, der Vorrang der wirtschaftlichen Freiheiten ist heute zur größten Gefahr für die Demokratie geworden. So verhält es sich. Die grenzenlose Freiheit zum Besitzen, zum Aneignen, zur Konkurrenz, der global freie Kapitalverkehr, der globale Freihandel, der globale Schutz der Investorenrechte und aller Kapitalinteressen untergräbt sämtliche politischen Grundfreiheiten und in Summe die Demokratie. Hängt zweitens damit zusammen, dass die tonangebenden Unternehmen nicht mehr der kleine Metzger, Brauer, Bäcker sind, sondern die tonangebenden Unternehmen sind heute transnationale Konzerne, juristische Personen, wo sich die Personalunion von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Eigentümer aufgespalten hat in ein anonymes Vertragsgeflecht, in dem die Verantwortung versickert, in dem die Skrupel verloren gehen, in dem ein transnationales Unternehmen mit all seiner Macht das Gewinnziel auf ganz andere und eben viel wirkungsvollere Weise verfolgen kann als ein lokaler Bäcker oder Metzger, der eingebunden ist in einen sozialen Kontext, in einen kommunalen Zusammenhang, der eingebunden ist in eine ethische Gemeinschaft, die oft stärker wirkt als ein gesetzliches Korrektiv. All das ist nicht mehr der Fall. Wir haben es zu tun mit juristischen Personen, die weder Verantwortung noch Skrupel kennen, die mit unglaublicher Macht ihr Ziel, nämlich das Gewinnstreben, perfektionieren können und dafür alles andere unterwerfen oder instrumentalisieren. Die 500 größten Konzerne der Welt haben heute einen Umsatz, der so groß ist wie ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Und vor 10 Jahren war dieser Umsatz erst so groß wie ein Viertel der Weltwirtschaftsleistung. Das heißt, in einem historisch extrem kurzen Zeitraum erleben wir eine ungemein rasante Konzentration von ökonomischer Macht, die sich heute 1:1 niederschlägt und übersetzt in politische Macht. Und das ist die Gefahr für die Demokratie. Die globalen Konzerne sind heute gezwungen, nicht irgendeinen Gewinn anzustreben, sondern einen maximalen Gewinn. Aufgrund des einfachen Umstandes, weil sie zueinander in Konkurrenz stehen. Wer versuchen sollte, nicht den maximalen Gewinn anzustreben, sondern nur einen bescheidenen, ist sofort weg vom Fenster, weil man einen höheren Gewinn erzielen muss als die anderen, um in der Konkurrenz zu bestehen. Man muss fressen, um nicht gefressen zu werden. Dazu sind sie nicht nur gesetzlich verpflichtet, diese juristischen Personen, weil zur Gewinnorientierung sind sie per Aktiengesetz oder per anderem Gesellschaftsrecht verpflichtet. Es kommt hinzu, dass sich in den letzten Jahren eine neue Eigentümerstruktur herausgebildet hat. Die sogenannten Finanzinvestoren kaufen heute die größten Konzerne der Welt. Warum ist das passiert? Es ist aufgrund eines normalen Vorgangs in der kapitalistischen Marktwirtschaft passiert. Wir haben 50 Jahre lang kontinuierliches Wirtschaftswachstum erlebt und jedes Jahr hat ein Teil der Bevölkerung ein paar Prozent dieser wachsenden Wirtschaft angespart. Das heißt, wir haben Geldkapital oder privates Vermögen aufgebaut und diese privaten Vermögen sind in den letzten Jahrzehnten schneller gewachsen als die Wirtschaftsleistung. Das heißt, wir haben im Verhältnis zur Realwirtschaftsleistung haben wir einen immer größeren Geldberg, der nach Veranlagung sucht, der nach Vermehrung sucht, der nach Rendite sucht. Hier schlummert ein absolutes Paradox der Marktwirtschaft und eigentlich müsste man sagen ein radikales Versagen der Marktwirtschaft, weil ihr Kernprinzip, nämlich das Prinzip von Angebot und Nachfrage, hier auf den Kopf gestellt wird. Wir haben ein exponentiell wachsendes Geldvermögen im Verhältnis zur realen Wirtschaft, in das es investiert werden kann. Deshalb müsste aufgrund des wachsenden Angebots an Kapital im Verhältnis zu der relativ schrumpfenden Anlagemöglichkeit, müsste eigentlich der Preis für die Veranlagung sinken. Der Zins müsste sinken, die Kapitalrendite müsste eigentlich sinken. Jedes Jahr geringer werden als im Vorjahr. Das wäre der Mechanismus von Angebot und Nachfrage. Es findet das Gegenteil statt, weil Märkte vermachtet sind und weil das Kapital seine Macht ausspielen kann, um jedes Jahr, obwohl es immer mehr wird, oder anders gesehen, weil es immer mehr wird, wird es immer mächtiger und kann deshalb jedes Jahr eine noch höhere Rendite verlangen, entgegen dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Einer der bekanntesten Private Equity Investoren, Blackstone, haben Sie vielleicht schon gehört, hat wörtlich gesagt voriges Jahr, Erfolg beginnt für mich ab einer jährlichen Rendite von 30%. Wenn ein Finanzinvestor das vorgibt, diese Messlatte, müssen alle anderen folgen. Weil sonst gehen die Anleger zum Nachbarfonds, der ein paar Prozent mehr verspricht. Das heißt, die Finanzinvestoren üben einen noch höheren Druck als bisher auf die Gewinnmaximierung aus. Sie wollen nicht mehr eine langweilige und müde Rendite von 2, 3, 4% im Ausmaß des Wirtschaftswachstums, was eine gerechte Verteilung ermöglichen würde innerhalb der jetzigen Situation. Sie wollen eine spektakuläre, eine fantasievolle Rendite. Meine Analyse lautet, in der heutigen Situation oder in der heutigen Phase des globalisierten Kapitalismus ist die Anreizkombination aus Gewinnorientierung der juristischen Personen und ihre Inkonkurrenzsetzung zueinander ist zur größten Gefahr für ein humanes Zusammenleben und schlussendlich für die Demokratie geworden. Ich zähle es noch ganz kurz auf, ohne darauf einzugehen, weil ich glaube, das ist nicht nötig. Die Annahme sozusagen, dass das Gewinnstreben von Unternehmen zum größtmöglichen Gemeinwohl führt, hat sich heute als Lebenslüge des Kapitalismus entpuppt. Das Gewinnstreben von Unternehmen führt heute umgekehrt dazu, dass die Menschenwürde und die Menschenrechte systematisch verletzt werden, indem Machtgefälle ausgenutzt werden. Es führt zu ungerechter Verteilung, es führt zu ökologischer Zerstörung, systematisch. weil die Bedürfnisse der Mitwelt oder zukünftiger Generationen keine Kategorie in einer gewinnorientierten juristischen Person sind, führt zur Einebnung kultureller Vielfalt, führt bis hin zur systematischen Aushöhlung der Demokratie. Hier nochmal ein Kerngedanke, etwas ausgeführt. Die Demokratie wird allein schon deshalb ausgehöhlt, weil wenn Institutionen oder Organisationen in ihrem Inneren nicht demokratisch organisiert sind. Und genau das ist heute der Zustand des Marktes und der Wirtschaft. Die mächtigsten und größten Organisationen der Wirtschaft, transnationale Unternehmen, sind einfach nicht demokratisch organisiert. Sie sind hierarchisch, autoritär strukturiert. Und wenn Menschen 8 Stunden täglich die Erfahrung machen, dass Demokratie nicht existiert, wie sollen sie dann sich in anderen Lebensbereichen beherzt und leidenschaftlich dafür einsetzen? Sie bauen gar kein demokratisches Immunsystem, sie bauen gar kein demokratisches Selbstverständnis auf. Im Gegenteil, sie bauen unbewusst ein massives Selbstverständnis, dass es Demokratie gar nicht gibt. Das bauen sie auf. Für eine juristische Person in Gestalt eines transnationalen Konzerns ist die Entscheidung, ob sie ein Gesetz einhält oder bricht, eine rein ökonomische Entscheidung und keine moralische Entscheidung. Juristische Personen in Gestalt transnationaler Unternehmen versuchen alles, um Gesetze, demokratische Spielregeln, die ihrem Gewinninteresse entgegenlaufen, zu verhindern oder, wenn sie schon existieren, zu Fall zu bringen. Porsche klagt gerade gegen die City Maut in London. Ein Beispiel von Hunderttausenden. Oder noch mehr, sie bringen über ihre Interessensvertretungen, über ihre Lobbyorganisationen, bringen sie überhaupt erst Gesetze auf Schiene, die nicht dem Gemeinwohl dienen, sondern ihrem Partikularinteresse, ihrem Gewinninteresse. Fast alle Spielregeln, die heute die Globalisierung kennzeichnen, in effektiver Form, das habe ich das letzte Mal schon referiert, sind keine demokratischen Errungenschaften, sondern sind Lobbying-Erfolge kapitaler Minderheiten. Die Globalisierung, ich habe es dargestellt, ich wiederhole es ganz kurz, ist heute ein Rechtszustand. Es ist nicht ein regelfreier, ein ungeordneter Prozess, wo die Politik geschlafen hat. Nein, im Gegenteil, die Politik hat eine umfassende Infrastruktur an Rechtsinstrumenten geschaffen, allerdings eben nicht im Interesse der Allgemeinheit, sondern im Interesse der aktuellen Globalisierungsgewinner. Vom freien Kapitalverkehr über die 28 Freihandelsverträge der Welthandelsorganisation WTO, über 3000 zwischenstaatliche Investitionsschutzabkommen zum ausschließlichen Schutz der Investoren, das sind die westlichen Konzerne, die haben ein Weltgericht, das sie anrufen können und dort ihre Rechtsinstrumente durchsetzen können, auf Schadenersatz klagen können, was sie zu Hunderten, zu Tausenden gerade machen. ExxonMobil klagt gerade Venezuela, Telekom Italia klagt gerade Bolivien, Siemens klagt gerade Argentinien, Fraport klagt gerade die Philippinen, Novartis klagt gerade Indien. Sie sehen, die westlichen Konzerne klagen gegen südliche, schwache, demokratische Gemeinwesen. Die Demokratie ist für juristische Personen von globaler Größe nur ein Mittel, wie jedes andere, zur Erreichung ihres vorrangigen Zwecks, des Gewinnstrebens. Walmart finanziert die Demokratische Partei in den USA nur geringfügig weniger als die Republikanische Partei. Wenn man heute erzählt, was das Gewinnstreben juristischer Personen so anrichtet, die Liste war nur eine überfliegende Liste, dann gibt es heute eine neue Mehrheitsposition, die ich orte. Nämlich, das Gewinnstreben an sich ist ja nicht schlecht, wir müssen nur schauen, dass es gemäßigt wird. Dem hängt zum Beispiel der Heiner Geißler ganz prominent an, von dem der schöne Satz kommt, der Kapitalismus ist genauso falsch wie der Kommunismus, wörtliches Zitat von Heiner Geißler. Aber das Gewinnstreben ist ihm heilig, das dürfen wir nicht antasten. Gerade der österreichische Kardinal, den ich zitiert hat, nennt das Gewinnstreben von Unternehmen ganz normal. Ja. Nur übertreiben sollten wir es nicht. Aber ich frage mich, wie schaut ein gezügeltes Gewinnstreben aus? Wie schaut ein mäßiges Gewinnstreben aus? Ich glaube nicht dran. Warum glaube ich nicht dran? Weil in der freien Konkurrenz hat dasjenige Unternehmen, das Profit maximiert, ein einen systemischen, einen systemdynamischen Vorteil gegenüber demjenigen Unternehmen, das einen mäßigen Gewinn versuchen sollte anzustreben. Bei dem Wettbewerb gewinnt das Unternehmen mit dem höchsten Gewinn. Das ist so. Das Unternehmen mit dem mäßigen Gewinn könnte nur dann den Wettbewerb gewinnen, wenn es dafür rechtlich belohnt würde. Das ist derzeit nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Der Gesetzgeber stellt den Profitmaximierer in Vorteil gegenüber dem mäßigen Gewinnstreber, indem er sie, die beiden, zueinander in freie Konkurrenz setzt. Das sollten wir erkennen, dass wir auf der einen Seite mäßiges Gewinnstreben einfordern, auf der anderen Seite die freie Konkurrenz zwischen gewinnorientierten Unternehmen genau das Gegenteil bewirkt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir verlangen derzeit von unseren Global Players, von unseren renommiertesten Konzernen, die wir auch National Champions nennen, verlangen wir, dass sie sich auf dem Weltmarkt durchsetzen, dass sie wettbewerbsfähig werden und dass sie die globale Konkurrenz gewinnen. Dann sind die Deutschen stolz auf die deutschen Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens oder die Telekom oder wie sie alle heißen, und wir Österreicher und Österreicherinnen, also ich nicht, aber der herrschende Mainstream ist stolz, wenn dann die First Alpine oder die Erste Bank oder die OMV, so heißen unsere kleinen Global Players, wenn die gegen die Deutschen gewinnen. Ja. Also es ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich, weil in einer globalen Konkurrenz sollen sich plötzlich nationale Unternehmen durchsetzen, aber das ist derzeit der herrschende Mainstream. Und es ist ein Widerspruch in sich, wenn wir einerseits unsere National Champions, unsere nationalen Schwammerl, anfeuern, sich in der globalen Konkurrenz durchzusetzen und gleichzeitig von ihnen mäßig Gewinn einfordern. Weil wenn einer dieser National Champions wirklich versuchen sollte, seinen Gewinn zu mäßigen, hat er sofort verloren in der globalen Konkurrenz. Das ist ein peinlicher Widerspruch, der bisher niemand aufschlüsseln konnte. Niemand hat gesagt, was denn Gewinnmäßigung bedeuten würde in einer globalen Konkurrenz gewinnorientierter Unternehmen. Weder der Heiner Geißler noch der Caridon Schönborn hier bei uns heißt. Und das ist auch der Grund, warum ich CSR, soziale Verantwortung von Unternehmen, für eine große Falle betrachte. Zumindest in der Form, wie sie heute definiert ist. Von der UNO, von der EU-Kommission, von den Industrieverbänden und den Wirtschaftskammern. Nämlich, sie muss freiwillig sein. Das ist die ganz einhellige, konsensuale Position zu sozialer Verantwortung von Unternehmen. Meine Antwort ist, solange soziale Verantwortung freiwillig ist, hat im Regelfall das Unternehmen, das tatsächlich soziale Verantwortung an den Tag legen sollte, nichts anderes als einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Konkurrenzunternehmen, das keine soziale Verantwortung an den Tag legt. Wenn ich höhere Löhne bezahle, als die, zu denen mich der Gesetzgeber zwingt, wenn ich großzügigere Sozialleistungen erbringe, als die, zu denen mich der Gesetzgeber zwingt, wenn ich die Umwelt stärker schütze, als wozu mich das Gesetz zwingt, dann handle ich in der Regel nichts anderes als höhere Kosten und dadurch einen Wettbewerbsnachteil ein. Im Ausnahmefall mag es gelingen. Im Ausnahmefall mag ich durch besondere soziale Verantwortung solche Innovationen verbinden und solche Kundenbindung zu erreichen, dass ich es schaffe, selbst in einer Konkurrenz, in der es um den höheren Gewinn geht, mich durchzusetzen. Das ist aber der absolute Ausnahmefall. Im Regelfall ist ernst gemeinte, wirklich ernst gemeinte soziale Verantwortung, solange sie freiwillig bleibt, nichts anderes als ökonomischer Suizid. Ich habe schon gesagt, das sozial verantwortliche Unternehmen, wenn es sich wirklich durchsetzen sollte, das Unternehmen mit dem bescheidenen Gewinn, dem zurückhaltenden Gewinn, wenn es sich wirklich durchsetzen sollte, gegenüber die skrupellosen Profitmaximierer, müssten wir es rechtlich in Vorteil stellen, gegenüber die skrupellosen Profitmaximierer. Und genau das ist mein Alternativvorschlag, genau das ist mein systemischer Neuvorschlag. Wir sollten den Wettbewerb wegbringen vom Ziel des höchsten Gewinns hin auf einen neuen Leitstern, nämlich auf den größten Beitrag zum allgemeinen Wohl. Darum soll sich der ökonomische Wettbewerb entfalten. Das schlage ich vor, dass wir mit zwei Schritten erreichen könnten. Schritt Nummer eins ist, dass wir das Ziel der einzelnen Akteure genau in der beschriebenen Form umpolen. Derzeit feuern wir die einzelnen Akteure an, einen Gewinn zu erzielen. Was heißt, wir feuern sie an? Wir verpflichten sie per Gesetz zur Gewinnorientierung. Das ist die Perversion. Wir sollten, so wie wir die Unternehmen heute per Gesetz zur Gewinnorientierung verpflichten, sollten wir sie zur Gemeinwohlorientierung verpflichten. Unter kostendeckenden Wirtschaften. Ich kann es dann, wenn es jetzt nicht genau verstanden wird, gerne dann mit Detail erklären. Aber was ich mir darunter vorstelle, ist, dass Löhne und Gehälter bezahlt werden im vorgeschlagenen Ausmaß eines maximalen Unterschieds des 20-fachen. Das heißt, die bestverdienenden Personen dürfen nicht mehr als das 20-fache verdienen als die Personen, die am wenigsten verdienen. Das ist eine willkürliche Zahl und die soll demokratisch jedes Jahr neu verhandelt werden, aber es ist ein Einstieg in die Debatte. Es sollen Investitionen getätigt werden können, wenn sie sinnvoll sind. Dafür sollen auch Rückstellungen gemacht werden können bei Banken, die nicht gewinnorientiert sind. Und es sollen Verlustjahre, 5 oder 6 oder 7 davon, abgedeckt werden können, ebenfalls durch Rückstellungen, die aber ausschließlich für die Abdeckung dieser Verluste verwendet werden können. Was nicht erlaubt ist, ist, dass strukturell Gewinne gemacht werden und insbesondere, sie dürfen nicht an Eigentümer von Unternehmen ausgeschüttet werden. Das ist sozusagen ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen, das sein Hauptziel neu ausrichtet auf die Leistung eines Beitrags zum allgemeinen Wohl. Und, das ist der zweite Schritt, hier müssten wir den Wettbewerb entfalten, dass sich die Unternehmen darin überbieten, einen höheren Beitrag zum allgemeinen Wohl zu bringen, nämlich ein besseres Produkt, eine mitarbeiterinnenfreundlichere Betriebsstruktur, ein solidarischeres Auftreten gegenüber der Konkurrenz und eine umweltschonendere Form des Produzierens, indem wir das sozial verantwortlichere, das ökologisch nachhaltigere, das innenbetrieblich demokratischere und das im Allgemeinen solidarischer und kooperativere Unternehmen rechtlich in Vorteil setzen gegenüber demjenigen Unternehmen, das weniger schafft. Dann haben wir eine ganz neue Form des Wettbewerbs. Dann gewinnt plötzlich das sozial verantwortlichste, das ökologisch nachhaltigste und das solidarischste Unternehmen gewinnt plötzlich den Wettbewerb. Und der Wettbewerb wird dadurch sein Wesen verändern, radikal. Es würde wieder dem lateinischen Wort der Konkurrenz entsprechen. Heute haben wir keine Konkurrenz, heute haben wir Kontrakurrenz. Konkurrenz heißt miteinander laufen. Das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, dass ich den anderen ausschalten muss oder fressen muss. Das wäre ein Gegeneinanderlaufen. Das ist die Kontrakurrenz. Wir haben ein ungenaues Wort. Konkurrenz kann gemeinsam sein, kann kooperativ sein, wir können eine Trainingsgemeinschaft sein, wir können gemeinsam vorankommen oder wir können uns in einem Kreis auf das gemeinsame Ziel in der Mitte hinstreben, nämlich das allgemeine Wohl. Die heutige Vernichtungskontrakurrenz würde sich verwandeln in eine tendenziell solidarische Koexistenz. Und zweitens und mindestens genauso wichtig, alle Unternehmen wären vom Wachstumszwang und vom Fresszwang erlöst, weil sie nicht mehr das Ziel des Gewinns anstreben müssen und sie müssen nicht mehr einen höheren Gewinn erzielen als die Konkurrenz. Das heißt, sie sind nicht mehr gezwungen, die Konkurrenz zu fressen und dadurch zu unendlich und absurd riesigen Unternehmen anzuwachsen, wie es heute der Fall ist, sondern sie könnten die optimale Unternehmensgröße anstreben. Leopold Kohr hat, finde ich, die schönste Aussage zum Stichwort Wachstum getätigt. Er hat die Natur beobachtet, er hat gesehen, dass überall, wo Wachstum als Prinzip stattfindet, führt direkt in die Zerstörung. Bei Molekülen, wenn Moleküle zu groß werden, zerfallen sie. Wenn Sterne zu groß werden, implodieren sie. Wenn Organismen zu groß werden, sterben sie. Krebs. Er hat das dann auf Staaten übertragen. Und er hat formuliert, Wachstum ist in der Natur zumindest ein Mittel zur Erreichung der optimalen Größe. Dieser Wachstumsbegriff könnte dann in dieser neuen Rahmensituation für Unternehmen stattfinden. Eine abschließende Fragestellung, die vielleicht bei Ihnen oder euch eh nicht auftaucht, aber die halt bei vielen von denen, die jetzt Unternehmen gegründet haben und die in der jetzigen Konkurrenz sich bewegen und sich etwas anderes nur sehr schwer vorstellen können, die sofort auftaucht, ist, na, wer bitte soll in dieser Situation noch Unternehmen gründen? Ja. Wenn ich meinen natürlichen Anreiz, nämlich Gewinn zu erzielen, wenn ich diesen nicht mehr vorfinde, welches Interesse sollte ich noch haben, ein Unternehmen zu gründen? Meine Antwort ist, ich glaube, dass sehr viel mehr Personen und Personenkollektive als heute Unternehmen gründen werden. Aus einem für mich sehr plausiblen Grund. Heute können zwar alle Menschen mit allen Motiven und allen Idealen ein Unternehmen gründen. Aber es werden systemlogisch und systemdynamisch diejenigen Charaktere begünstigt, die egoistisch sind, eigeninteressiert sind, skrupellos sind. Die setzen sich in der jetzigen Systemdynamik durch. Und das schreckt sehr viele Menschen ab. Das lässt viele Menschen von der Unternehmensgründung Abstand nehmen. In der neuen Situation könnten Menschen, die mit ihrem Unternehmen einen Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten wollen und darin ihre gesamte Kreativität und Innovationskraft entfalten wollen, die könnten hier besser bestehen. Sozialere und reifere Charaktere würden zum Zug kommen. Heute ist ein Unternehmen ein Mittel zur Maximierung des eigenen Nutzens und wir hoffen uns als Abfallprodukt das allgemeine Wohl als Nebeneffekt. In Zukunft oder in der vorgeschlagenen Alternative wäre ein Unternehmen ein Mittel, um einen Beitrag zum allgemeinen Wohl zu leisten und das eigene Wohl wäre ein Miteffekt des allgemeinen Wohls. In der Psychologie gelten Menschen und Charaktere als reif und als sozial, wenn sie nicht nur das eigene Wohl im Auge behalten und sich selbst gut kennen und sehen und spüren, sondern auch die anderen Menschen und vielleicht auch noch die gesamte Mitwelt. Aristoteles hat schon vom sozialen Selbst gesprochen und die Ökophilosophie, die auch prominent zu Wort kommt, sowie der Ökofeminismus, spricht vom ökologischen Selbst. Von der Ausweitung unserer Wahrnehmung auf alle anderen Mitmenschen und auf die gesamte Mitwelt. Durch die Ausweitung dieser Wahrnehmung entsteht Verbundenheit, aus der Verbundenheit entsteht das Mitgefühl und aus Mitfühlen entstehen Solidarität und schlussendlich sogar Gewaltlosigkeit. Das ist das Gegenparadigma zu dem, was wir heute leben und belohnen. Und deshalb schlage ich auch vor, dass wir neue Unterrichtsgegenstände einführen, nämlich Gefühlskunde, Wertekunde, Naturerfahrenskunde und Demokratiekunde, damit wir das von Grund auf lernen und reflektieren, wie es derzeit läuft und wie es aber auch anders laufen könnte. Demokratie ist das allerletzte Stichwort. Wenn wir im Abendland schon so stolz sind auf unseren Kernwert, wenn uns als erster abendländischer Leitwert immer die Demokratie einfällt, mit der wir so überlegen sind anderen Kulturen, dann sollten wir die Konsequenz daraus ziehen und die Demokratie wirklich in allen Lebensbereichen konsequent umsetzen. Zumindest im Bereich der Wirtschaft. Und wir sollten deshalb diejenigen Unternehmen, die die Mitbestimmung innerhalb der Unternehmen auch tatsächlich leben, rechtlich einen Vorteil setzen gegenüber anderen privaten Unternehmen, die Demokratie nicht hochhalten und nicht pflegen. Das heißt, auch hier sollten wir die Zugrichtung in Richtung unserer Werte, die wir heute schon haben, die deshalb keine neuen Werte sind, aber hier dort einfach nur die Anreizsysteme in der Wirtschaft in Übereinstimmung bringen mit denjenigen Werten, die, zu denen wir auch heute schon stehen und die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen. Klug die Gesellschaft, die diejenigen Werte fördert, die sie stärken. Dumm die Gesellschaft, die diejenigen Werte und Verhaltensformen fördert, die sie auseinanderreißen. Wenn alle geizen, kommen alle zu kurz. Wenn Großzügigkeit belohnt wird, entstehen Verbundenheit und Sicherheit. Geiz ist nicht geil, Geist ist geil. Freiheit im kapitalistischen Sinn ist die Freiheit zur materiellen Konkurrenz, zum grenzenlosen Besitz und zum Konsum, zum rücksichtslosen Konsum. Das sind schale Freiheiten, die sehr schnell in die Unfreiheit umschlagen und in die Achtlosigkeit führen. Demokratische Freiheit kann bedeuten, dass wir zunächst die Werte, die wir mit den Wirtschaften umsetzen wollen und nach denen wir uns verhalten wollen, dass wir die demokratisch ermitteln und dann auch die rechtlichen Grundlagen danach ausrichten. Diese demokratische Freiheit sollten wir uns nehmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine spannende Diskussion.